palla tagliata, messa fuori, c'è Pirlo, 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 ancora Pirlo di tocco, tiro,
gol! Una sassata del capitano, mamma mia, una sassata del capitano, questa volta non l'ha potuto.
Serie Amore, der Italian Fußball Podcast mit Mario Rica und Mario Soike.
Wir sind Grand Slam Australian Open. Ciao ragazzi, Yannick Sinner, einer von uns. Hier ist der Tennis. Nein, okay. Aber trotzdem natürlich liebe Grüße nach Südtirol. Falls jemand in den letzten Tagen auch ein bisschen Tennis verfolgt hatte, es gibt einen, wie nennt man das? Grand Slam Champion aus Italien, der aber anscheinend besser Deutsch spricht als Italienisch, habe ich mir sagen lassen, aber das wurde mir auch nur zugerufen. Also ist er wirklich einer von uns. In dem Sinne, ciao a tutti bei Serie Amore. Wir sprechen natürlich über Calcio und nicht über Tennis, wobei mich da die letzten Wochen das ein oder andere Ergebnis abgeholt hat. Habe ich auch liebe Grüße an Mauri an dieser Stelle, der weiß es, mit wem ich sympathisiere und wen ich nicht ganz so cool finde. Vielleicht wird es euch auch nicht überraschen, dass ich ein wenig schmunzeln musste, als Alexander Zverev im Halbfinale nach 2-Satzführung schon nochmal rausgeschieden ist.
Ah, da sind wir dann ja auch direkt bei Jerome Boateng, oder? Oder ist das sein Bruder gewesen?
Ja, ja, wer diesen Meta-Vergleich versteht, der ist auch einer von uns, würde ich sagen. Jo, perfekt. Jetzt habe ich mir einen Einstieg gebaut, der mich selber wieder komplett aus dem Konzept gebracht hat. Ich sage erstmal Moin nach Hamburg. Marius, grüß dich.
Servus.
Gott. Und hallo an euch da draußen. Schön, dass ihr mit dabei seid. Beste Community der Welt. Und das ist selten, dass das am Anfang ein Podcast-Host sagt, dass seine Community die beste ist, ne?
Das ist so ein bisschen wie bei Konzerten. Wenn eine Band auf Tour ist und jede Show, jede Halle ist die beste der Tour.
Mhm.
Aber ja, wir meinen es natürlich immer ernst.
Wir meinen es immer ernst. Jede Woche aufs Neue, definitiv.
Ja.
Und am allerliebsten sind es natürlich die, die noch die Moneten rüberwachsen lassen. Das macht Spaß, aber wenn ihr uns unterstützen möchtet, dann könnt ihr das auf den üblichen Wegen tun. Patreon oder PayPal. Und ihr unterstützt uns ehrlicherweise sogar immer am meisten, wenn ihr Fragen stellt oder uns interessante Themen schickt, so auch diese Woche geschehen. Vielleicht fangen wir das mal mit so einem übergeordneten Ding an, Marius, nämlich Kai hat uns einen Artikel geschickt, der wurde veröffentlicht auf forzaroma.info. Also es gibt ja dann doch sehr viele auch vereinsbezogene Blogs oder Webseiten rund um den Calcio. Und er hat uns gefragt, was meint ihr dazu? Ich hole euch mal kurz ab, worum es in dem Artikel geht. Es ging darum, dass ein Journalist mit einem anonym bleiben wollenden Schiedsrichter der Serie A ein Interview geführt hat, der über Google Translate sagt, mehrere Anomalien im Schiedsrichtersystem der italienischen Meisterschaft gesprochen hat und diese anprangerte. Long story short, also warum er anonym sprechen wollte, beantwortet er, ich glaube, das kann sich jeder selber denken, wenn er noch aktiv ist, warum er dann lieber anonym bleibt. Er hatte zum einen darüber gesprochen, dass es einige Entscheidungen gab in den letzten Wochen, die komisch daherkamen. Eine vielleicht, picken wir die mal raus, über die haben wir nämlich auch gesprochen. Da ging es um den Treffer Rabiots gegen die Roma, wo Dusan Vlahovic den Ball so mit der Hacke verlängert. Da waren ja dann auch Standbilder im Umlauf, in denen sozusagen eher meine These bestätigt wurde, da ich ja im Spiel gleich gesagt habe, ist für mich abseits. Da hat er auch gemeint, naja, an welchem Zeitpunkt hältst du das Bild an? Wird der Ball mit dem Fuß nicht ein zweites Mal berührt? Pipapo, haben wir alles drüber geredet. Also es wird auch aus diesem Interview natürlich mehr gemacht, als es eigentlich ist, aus meiner Sicht. Wenn ihr euch das durchlest, ich werde das mal verlinken. Vielleicht finde ich da sozusagen noch einen Link von einer neutralen Seite, die es nicht Forza Roma heißt. Aber der Schiedsrichter hat dann auch noch drüber gesprochen, dass, naja, bei manchen VAR-Entscheidungen oder Schiedsrichterentscheidungen sich, nee, ich muss es anders erklären. Es gibt Schiedsrichter aus seiner Sicht, er sagt, es gibt Schiedsrichter, die werden vom VAR mehr geschützt als andere Schiedsrichter. Das heißt, bei manchen Schiedsrichtern meldet sich der VAR schneller und sagt, guck mal, du hast einen Fehler gemacht. Und es gibt Schiedsrichter mit einem besseren Standing, die werden insofern vom VAR geschützt, dass der VAR sagt, nee, das war die korrekte Entscheidung, die du auf dem Feld getroffen hast. Das wiederum begünstigt natürlich auch die Bewertungen der einzelnen Schiedsrichter, die natürlich Noten bekommen. Da geht es auch um Auf- und Abstieg bei Schiedsrichtern. Und dieser Schiedsrichter, der sich da geäußert hat, behauptet, dass es da wohl Lobbyarbeit für bestimmte Schiedsrichter gibt und manche besser wegkommen als andere. Wenn ich euch das jetzt so erzähle und wenn ihr die Aussagen lest und selber nie aktiv als Schiedsrichter in irgendeinem, also das gibt, ich weiß jetzt nicht in Italien, sondern in Deutschland Schiedsrichter, dann denkt ihr, boah, das ist ja ein Skandal. Dann sag ich, ich könnte viel dazu sagen, aber einige meiner Aussagen würden euch vielleicht verunsichern. Also ich habe mir ja, das durchgelesen.
Also Mensch, wo Leute in Machtpositionen gibt, da gibt es Mauscheleien und Vorteilnahmen. Das ist natürlich höchst überraschend, ja.
Ja, das ist sozusagen das sogenannte Vitamin B. Und ja, mich haben die Aussagen von dem Schiedsrichter nicht überrascht. Und ich glaube auch nicht, dass deswegen großartig die Meisterschaft beeinflusst wird. Also es ist natürlich nicht überraschend, dass gerade auch die Seite für Roma Tifosi das Interview, in dem der Fehler gegen ihr eigenes Team sozusagen, der mögliche Fehler angesprochen wurde, publiziert hat. Natürlich beeinflusst ein gerigtes Schiedsrichtersystem auf Dauer Ausgänge von Spielpartien, beziehungsweise sozusagen, aber auch nicht mehr, würde ich sagen, als generell Fehler von Schiedsrichtern. Also ich erkenne jetzt sozusagen deswegen erkenne ich den Skandal auch nicht im Hinsichtlich, weil die Überschrift war, ja, so wird die Meisterschaft irgendwie verschoben. Es ist nicht der Fall, es werden aber halt definiert. Also, es ist gut möglich, dass die Bewertungen einzelner Schiedsrichter auf gewisse Art und Weise beeinflusst werden, so wie das dann Leute, die darauf Einfluss haben, gerne haben möchten. Und das hat mich, wie gesagt, als jemand, der selbst mal Teil einer solchen, zumindest aber noch weiter unten im Amateurbereich, aber ich kenne ja auch ein paar, die es inzwischen weiter oben pfeifen und habe Geschichten gehört und wie auch immer. Es ist vielleicht nichts, was ich hier an dieser Stelle ausführen möchte. Wenn wir das mal bei einem Café Sportivo machen wollen, wenn wir uns über irgendeinen Weg laufen, dann mache ich das gerne. Aber ich glaube nicht, dass es eine große Surprise ist und der ganz große Schiedsrichterskandal, wie er daraus das gemacht wurde. Und jetzt weiß ich ja dadurch, dass der Schiedsrichter anonym bleiben wollte, auch nicht, um wen es da geht. Und es kann auch gut sein, dass er halt einer ist, der aus seiner Sicht zu Unrecht benachteiligt ist. Natürlich, auch da wäre natürlich optimalerweise ein transparentes Bewertungssystem der Schiedsrichter. Das gibt es nicht. Wahrscheinlich steht er da noch eher unten in der Nahrungskette und hat deswegen jetzt mal gedacht, er musste auf den Tisch hauen. Aber das sind alles Sachen, die ich schon mal so gehört habe. Egal ob in Deutschland oder in Italien. Ihr könnt euch ja, ich glaube in Deutschland gab es ja auch ein paar relativ bekannte Namen, wo das schon mal rauskam, dass da Bevorzugungen stattfinden oder Schiedsrichter geschützt werden, die bessere Connections zum höhergestellten Personal haben, wie auch immer. So Kai, ich hoffe, damit ist deiner Frage nach einer Einschätzung haben wir dem entsprochen oder ich habe dem entsprochen. Ich weiß nicht, ob du noch aus dem Nähkästchen plaudern kannst.
Ich kann nicht aus dem Nähkästchen plaudern. Denke jetzt gerade darüber nach, aber wahrscheinlich werden es die meisten dann in 2 Wochen auch schon wieder vergessen haben, dass es dieses Interview gegeben hat. Aber vielleicht schaut man dahingehend jetzt dann, wenn der VAR mal nicht eingreift, obwohl man denkt, er müsste es oder so, vielleicht denkt man da dann 3-mal drüber nach. Passenderweise gucke ich auch gerade abends häufig Akte X, also Verschwörungen und so, ist ein großes Thema bei mir aktuell.
da hinten fliegt gerade so ein Flugzeug bei mir vorbei. Die sind hier gerade schon wieder am Chemtrails ausliefern den ganzen Tag.
Ei, ich sag's dir, wie es ist, ey.
Ich gehe heute nicht mehr raus. Ich gehe heute lieber nicht mehr raus.
Aber sie kriegen dich eh. Also.
Ja, ah, da ging es ja genau, es hat viele Beispiele aufgeführt, weil hier VAR greift nicht an, ne? Bastoni letztens vor dem Inter-Tor. Und da ist natürlich dann, aber dann geht es, glaube ich, auch nicht Inter dazu zu bringen, dass Inter das Spiel gewinnt. Nach Aussagen des Schiedsrichters ging es eher darum, den Schiedsrichter auf dem Feld da zu bevorzugen.
Ja.
So. Genau, im Übrigen, also das hätte man natürlich auch gut und gerne heute irgendwo im Verlauf der Sendung einbauen können. Denn es gab ja auch die ein oder andere Schiedsrichterentscheidung, über die man zumindest diskutieren kann. Wir zwei können auch mal darüber diskutieren, was Basti gefragt hat, nämlich, nicht gefragt, ob es mal gegebenenfalls eine Folge mit Fokus auf die Serie B geben wird. Er findet, die Liga ist nach wie vor die spannendste Europas. Ich dachte, das ist die zweite Bundesliga in Deutschland. Und ein Albtraum für jeden Glücksspieler. Auch schon drüber gesprochen. Das ist korrekt. Was erlauben Parma an dieser Stelle einfach mal
ja,
sagen?
Ja, ich möchte diese Woche nicht über die Serie B reden.
Okay.
Doch ein kleines bisschen nur, das ist sozusagen dann auch schon die Überleitung auf den nächsten thematischen Mittelschwergewichtspunkt. Como.
Ja.
Die haben super random zu Hause 2-0 gegen den Tabellen 18. Ascoli verloren. Aber transferfenstermäßig wird da jetzt aus den halbwegs vollen geschöpft, was die finanziellen Möglichkeiten des Vereins anbelangt. Como hat die reichsten Besitzer aller Fußballvereine in Italien. Wenn man die City Football Group außen vor lässt, die ja in Palermo jetzt noch nicht bislang nicht so richtig reingebuttert haben, aber den Verein ja anteilig übernommen haben. Und Como, Tabellenvierter, also die haben Bock aufzusteigen auf jeden Fall, haben von St. Louis mit Lutz Pfannenstiel, der ist der Manager, haben sie Nicolas Gioacchini, ein Stürmer, US-Nationalspieler, 2 Millionen Euro Ablöse, ist für die Serie B auf jeden Fall eine Ansage. Samuel Ballet vom FC Winterthur aus der Super League und Jean-Pierre Nsame, ich weiß nicht, vom BSC Young Boys. Der war, glaube ich, irgendwie dreimal Torschützenkönig in der Schweiz oder so, bis er dann einen halbwegs Totalschaden im Knie hatte. Aber die haben sie jetzt unter Vertrag genommen. Dazu noch ein Talent von Austria Wien, den Braunöder Matthias. Und Eduardo Goldaniga von Cagliari. Der wird dem einen oder anderen Serie A-Fan sicherlich geläufig sein. Also da verstärkt man sich mit Erfahrung und Talent um Platz 2 hinter Parma zu belegen.
Okay. So viel zur Serie B diese Woche. Aber ja, Basti hat vollkommen recht. Das werden wir schon mal einstreuen noch. Aber gerade eher vielleicht Richtung Saisonende. Und dann gibt's ja noch geile Playoffs da und so, ne?
Yes.
Also da werden wir schon mal nochmal was machen.
Ja. Und, also vielleicht auch, wäre das ja vielleicht mal was so, wenn Länderspielpause ist oder ich weiß nicht.
Zum Beispiel. Und also jetzt ein Spieler von eBay gehört. Und wie hieß er? Braunöder? Mhm. Wundert mich auch, dass er nicht dass er Fußballer geworden ist in Österreich und nicht in die Politik gegangen ist.
Ei.
Okay, so. Dann mach doch weiter mit deinem nächsten, wie hast du es gesagt, Mittelschwergewichtspunkt. Da müsste ich eigentlich als guter Kommentator sofort ein Teasing auf irgendeinen Boxkampf haben. Das mir gerade habe ich gerade nicht zur Hand, leider. Aber. Weißt du, wegen Mittelschwergewicht?
Weiß nicht. WWE Royal Rumble von Sonntag gibt es jetzt noch live im Pay-Per-View oder so.
ich komme in Teufelskiste, wenn ich mich weiter jetzt hier darüber auslasse. Das machst du mal ganz schnell. In Teufelsküche heißt übrigens nicht.
Was in Vorbereitung oder
was? Nicht in Teufelskiste ist nicht die richtige Form, es ist Teufelsküche. Nee, aber ich habe ganz toll. Nein, lassen wir das. Es gab genug Events, auf die ich quer verweisen musste im Laufe meines beruflichen Sonntags, aber das hat vielleicht auch der eine oder andere, die andere gehört. Solange es die Chefs nicht gehört haben, alles gut. So, dann Transfer-Update.
Transfer-Update. Es wird euch wenig überraschen, wenn ich sage, dass Hellas Verona immer wieder der aktivste Verein der Woche gewesen ist. Aber neben den obligatorischen Abgängen von Koray Günther zu Fatih Karagümrük und Milan Djuric zur AC Monza für 2 Millionen Euro, gab es tatsächlich bei Hellas auch 3 Zugänge.
Huch.
Also es geschehen noch Zeiten und Wunder. Der Verein will nicht mit einer einzigen Elf plus Primavera aus der Serie A absteigen, sondern stemmt sich vielleicht doch noch ein bisschen dagegen. Und zwar mit Ruben Vinagre, ein Linksverteidiger von Sporting Lissabon, ausgeliehen. Ich kenne ihn nicht.
Portugiese oder Franzose?
Portugiese.
Vinagre.
Ja. Vinagre. Der hat auch schon in seiner Karriere für Monaco, Wolverhampton, Olympiakos Piräus, Famalicão, Hull City, Everton gespielt und der ist 24.
Vinagre, das klingt tatsächlich ein bisschen wie ein Dressing.
Ja, klar.
Sorry.
Und fest verpflichtet haben sie Dani Silva von Vitória Guimarães, ein Zentralmittelfeldspieler, auch 23.
Das hast du schön gesagt.
Mhm. Da kann ich mir vorstellen, dass vielleicht Miguel Veloso da seine Kontakte hat irgendwie spielen lassen oder so.
Warum?
Aber ich weiß es nicht, könnte aber sein. Der ja gut vernetzt ist in Verona auf jeden Fall.
Was macht Miguel Veloso gerade?
Keine Ahnung.
Der spielt bei Pisa.
Echt?
Der spielt bei Pisa.
Ab Serie B-Schwerpunkt, bitteschön.
So. Ey, wusstest du, dass der Schwiegersohn von Enrico Preziosi ist?
Ja.
Sorry, ich bin gerade kurz in abgebogen. Der ist tatsächlich zu Pisa gewechselt im Sommer. Na gut, Entschuldigung.
Hat er noch Bock? Wie alt ist der? 38?
37.
Ja.
Wird jetzt 38 im Mai.
Da wird sicherlich nochmal der ein oder andere direkte Freistoß reingehauen in den Knick.
56 Länderspiele, 3 Tore, Geburtsort Coimbra.
Mhm.
Ist einfach, und trägt weiterhin auch bei Pisa wieder die 44. Und sieht schlecht aus mit grauen Haaren, muss man sagen.
Ja, klar.
Nein.
Reda Belayan oder Belayane, ein 19-jähriger Franzose, ist für 500.000 von OGC Nizza gekommen. Also Hellas mit 3 Zugängen und ich tippe einfach mal, dass das bis zum 1. Februar, ich glaube 21 Uhr in Italien, nicht die letzten Namen gewesen sind, die Hellas verlassen oder gejoint haben. Mhm. Überraschenderweise für mich zumindest verlassen hat Simone Parfundi Udinese Calcio. Mhm. Unser 17-jähriger Nationalspieler, von Mancini schon mal mit 16 Jahren berufen und eingesetzt. Vielleicht das größte Talent Italiens spielt jetzt ein Jahr erstmal leihweise für den FC Lausanne Sport, einen Aufsteiger in die erste Schweizer Liga. Nun kann man sagen, die Leihe oder die Zeit in der Schweiz hat ja zum Beispiel einem Gnonto oder einem Calafiori nicht so schlecht getan. Lausanne Sport kann ich überhaupt nicht einschätzen. Ich weiß nur, dass die Ineos gehören. Das ist das Chemieunternehmen aus England, das unter anderem ein sehr erfolgreiches Radteam betreut und wo der Chef jetzt gerade Anteile an Manchester United gekauft hat.
Mhm. Mhm.
Und die sind, glaube ich, in ihrem Leben, also Lausanne natürlich auch reiche Gegend, Nähe von Genf und so weiter, die sind glaube ich, in ihrer Vereinsgeschichte nicht so durch große Transfers aufgefallen, aber wenn Parfundi, wenn sie die Kaufoption ziehen, dann gehen so 12 bis 15 Millionen an Udinese.
Stabil.
Ja, aber dafür, also weiß nicht, vielleicht hätte man den ja auch im Abstiegskampf noch gebrauchen können. I don't know, man. Okay. Und einen hatten wir noch bei Napoli. Finde ich einen sehr interessanten Deal. Leander Dendonka. Sagte der was?
Ja, den Namen hatte ich schon mal gehört, auf jeden Fall.
Ja. Der hat schon 32 Länderspiele für Belgien gemacht, galt zu Anderlecht-Zeiten mal als der kommende belgische Superstar und legitime Nachfolger von Kompanie. Das ist es nicht ganz geworden. Spoiler Alert. Ist 2019 auf die Insel gegangen zu Wolverhampton und dort bis jetzt geblieben. Ich glaube, bei den Wolves hat er Stamm gespielt, bei Aston Villa zuletzt auf jeden Fall nicht mehr und deswegen haben die ihn jetzt an Napoli verliehen. Und wenn Aston Villa seine nicht gebrauchten Bankspieler an den italienischen Meister abgibt, dann weißt du Bescheid auf jeden Fall.
Ja, das ist echt ein bisschen bitter.
Ja.
Wie alt ist der
gut
Kollege?
Gut ist der, glaube ich, trotzdem. Also der ist 28 und hat auch jetzt unter Tedesco auf jeden Fall auch noch teilweise gespielt für Belgien.
Gott, stimmt.
Für einen erfahrenen Typen so. Aber es ist so, es klingt trotzdem ein bisschen random. Und man hat so, ich habe das Gefühl, dass De Laurentiis, nachdem er im Sommer ja so kritisiert worden ist, zu Recht, dafür, dass er nichts gemacht hat auf dem Transfermarkt, jetzt irgendwie so alles nimmt, was er bekommen kann, in Anführungszeichen, und was so einigermaßen Rang und Namen hat.
Ja, schwierig. Also, ich glaube, und das werden wir vielleicht nachher noch kurz erwähnen, wir müssen für zumindest diese verbleibende Serie A / Champions League Saison Abschied davon nehmen, das große, schön anzusehende Offensivspektakel aus Kampagnen präsentiert zu bekommen.
Das sieht ganz danach aus, ja.
Ja. Oh, hast du noch was? Sonst starte ich rein in den 22. Spieltag.
Oh, warte, Hellas Verona hat noch zwei geholt, sorry, die habe ich ja fast übersehen. Elias
was, eben noch?
Tafsan? Nee. Vorher schon, andere Seite. Und Tijani Noslin von Neck Nimwegen und Fortuna Sittard für zusammen 3,5 Millionen.
Was?
Ja.
Hey, schau mal, da du verkaufst deinen besten
das,
Spieler.
Da, warte
mal, du
verkaufst. Da hat das Scouting besten, zugeschlagen.
Ach, du verkaufst deinen besten Spieler für 2 Millionen und holst für 3,2 zwei Namen, die ich noch nie gehört habe.
Ja.
Korrekt.
Zwei Außenstürmer. Gut.
Okay.
Also da, also zum Spiel gegen Frosinone sage ich gleich, das habe ich mir angeguckt, sage ich gleich kurz was. Es ist noch nicht alles verloren.
Okay. Das klingt ja schon sehr, als würde man halt versuchen, irgendwelche Wertsteigerungen über Spieler noch zu generieren.
Ne? Ja, das, in die Richtung. Das stimmt. Ja. Ich glaube, wir haben ihn schon zweimal verlinkt oder ist vor einigen Folgen in den Shownotes gewesen, der Beitrag von Steffen im Transfermarktforum über die finanzielle Lage von Hellas. Das sieht alles nicht so gut aus.
Deswegen wurde sich auch, ich wollte eigentlich den Spieltag chronologisch machen, aber deswegen wurde sich auch von Benjamin ein kleiner Hellas-Schwerpunkt sich gewünscht, beziehungsweise er hat gesagt, er würde sich anbieten. Hat er natürlich recht. Solange, das muss man sagen, solange es sie noch gibt.
Ja.
Ja. Da muss ja gewaltig was im Busch sein. Steffens Meinung bzw. Background-Infos würden mich da sehr interessieren. Ich kann schon mal sagen, dass auf jeden Fall Marius sich im Laufe der nächsten Wochen auch noch vermehrt mit Hellas auseinandersetzen wird, gerade rund um die Transferperiode. Also wir werden auf jeden Fall das gestemmt bekommen, in welcher Form auch immer, euch zu Hellas noch etwas genauer abzuholen. Aber dann lass uns auch genau an dieser Stelle aus dem Transferblock kommend jetzt kurz das zusammenfassen, was sie sportlich am Wochenende gerissen haben. Und zwar ein Heimpünktchen gegen Frosinone. 1:0 ist man in Führung gegangen durch Tomasz Szuszło in der Nachspielzeit von Durchgang 1. Und wer, wenn nicht Kajo Schorsch, soll für Frosinone den Ausgleich machen. Wobei, es stimmt überhaupt nicht. Die haben ja tatsächlich ein paar mehr, die treffen. Aber auf jeden Fall, er war derjenige, der in der 58. Minute den 1:1 Endstand besorgt hat. Das die Fakten zum Spiel. Jetzt die taktische Analyse von Marius Zeuke.
Taktische Analyse kann ich nicht. Aber ich fand dafür, dass ich erwartet habe, dass da eigentlich kein Team auf dem Platz stehen kann, fand ich das von der kämpferischen Leistung bis auf das Gegentor größtenteils, auch was die defensive Ordnung anbelangt und den Willen zumindest auch, vor allem in der Schlussphase per Konter oder so, noch den Siegtreffer zu erzielen, war das eigentlich alles ganz ordentlich. Nun muss man sagen, dass ein Frosinone, das angeschlagen ist, sind wieder meine Allgemeinplätze, aber wenn du im Abstiegskampf bestehen willst, dann musst du es halt gewinnen.
Ja, das stimmt doch, ne? Ja, das stimmt halt einfach.
Und das wäre auch fast gelungen, wenn Thomas Henry von Romagnoli in der 87. Minute nicht noch mit einem krassen Tackling da mit dem längsten Bein seit Alessandro Nesta am Torabschluss gehindert worden wäre. Also das, wenn das in den Highlights vorkommt oder sonst, zieht euch das in der 87. Minute, war es, glaube ich, im Real Life nochmal rein. Das ist echt, das ist gute Defensivarbeit. So. Ansonsten fand ich aber, dass Frosinone war natürlich auch nicht super stark, aber sie waren auch nicht schlecht und deswegen würde mich das als Hellas-Fan nicht komplett pessimistisch stimmen dahingehend, dass man irgendwie seine 5 besten Spieler diesen Winter abgegeben hat.
Okay, aber ja.
Es hilft natürlich auch nicht, wenn dann halt diese Spiele, wo du eine gute Leistung zeigst, wenn du die 1-1 spielst und dann spielst du halt wieder zweimal schlecht in Folge und kriegst du irgendwie zweimal 0-3 oder so, bewegst du dich natürlich nicht von der Stelle, ist ja ganz klar. Ich glaube aber, dass also die Mannschaft lebt und dass Baroni auch grundsätzlich einen Plan hat, wie er die Mannschaft vor dem Abstieg bewahren kann. Und ich das deswegen auch richtig finde, dass er bislang nicht zur Debatte gestanden hat. Vielleicht kann man sich auch seine Abfindung einfach nicht leisten. Aber ja, es ist noch nicht alles verloren. So.
Ja. Als nächstes geht's am Sonntagmittag für das Team aus Verona dann zur SSC nach Napoli. Auch immer ein Duell, in dem es hitzig zur Sache geht. Frosinone, glaube ich, bei denen war das Ding einfach nicht zu verlieren, um nicht Hellas da großartig überleben zu lassen. Ja. Für die war der Punkt vollkommen in Ordnung, nachdem man ja zuvor 3-1 gegen Cagliari das wichtige Spiel gewonnen hatte. Als nächstes empfängt Frosinone zu Hause die AC Milan. Was?
Dazu muss natürlich noch gesagt werden, dass Hellas auch noch einen Elfmeter verschossen hat. Das habe ich gerade ganz vergessen.
Und genau, aber über verschossene Elfmeter werden wir noch genug reden.
Ah, hast du recht.
So viel schon mal dazu. Lass uns ganz kurz ergebnistechnisch abhaken, weil gerade das andere Team da aus dem Tabellenkeller auch schon mal, oder eines der anderen Teams aus dem Tabellenkeller auch schon mal gefallen ist. Cagliari Calcio verliert zu Hause. Das war dann der Auftakt in diesen 22. Spieltag mit 1-2. Duvan Zapata und Samuele Ricci mit der 2-0-Führung für Il Toro in Halbzeit Nummer 1. Nicolas Viola in der 77. nochmal mit dem Anschluss fürs Team Ranieris, aber mehr war dann nicht drin. Stagnieren somit bei 18 Zählern, stehen aktuell auf dem ersten Abstiegsplatz. Der Toro ist tatsächlich jetzt mit 31 Zählern in der oberen Tabellenhälfte wieder verortet und angesichts dessen, wie eng das da alles ist, sogar noch in Reichweite auf die Europapokalplätze. Cagliari mit einem schwierigen, sehr, sehr schwierigen Spiel. Als nächstes dann bei der Roma mit dem neuen Trainer, das Ganze dann am Montag.
Fällt mir gerade auf, ich glaube, wir haben das sogar schon mal erwähnt, aber kann man auch nicht oft genug tun. Torino in 21 Spielen mit einem Torverhältnis von 20-19.
das ist Ivan Juric Masterclass.
Ja, absolut. Das ist die drittbeste Abwehr der Liga und der drittschlechteste Sturm auch.
Ja, stimmt. Krass. Also Empoli mit 15 weniger, Salernitana 18, haben aber noch ein Spiel weniger. Torino 20, Hellas hat auch nur 20 und das war's dann, ne?
Ja.
Eieiei. Gegen Salerno spielt dann Torino auch als nächstes. weiterhin sehr gut unterwegs ist, Atalanta. Ne? Dritter Sieg jetzt absolut, in Folge. Absolut. Ich guck
und
mal.
Charles ist auch richtig gut, richtig gut in Form.
Ja, CDK ist richtig heftig unterwegs. 23. Dezember, 0-1 in Bologna, die letzte Niederlage für Bergamo. Danach gab es 1, 2, 3, 4, 5 Pflichtspielsiege und ein Unentschieden. Das ist aller Ehren wert. Und gegen Udinese besorgten die Treffer Alexej Miranchuk in der 33. und Gianluca Scamacca in der ersten Minute der Nachspielzeit von Halbzeit 1. Beide Tore vom eben angesprochenen Charles de Ketelare. Ich küsse seine Augen, denn unsere, ich glaube, wie viele Scorerpunkte hat er bislang? Und was war mein Take? Oder was war der Take, den ich Markus aus den Rippen geleiert habe oder andersrum? Ich habe es schon vergessen, hört es nach, klärt mich auf. Ich habe gesagt, wie viele, er hat jetzt schon auf jeden Fall 6 Torvorlagen. Und
7. Also in der Liga sind es 3 Tore, 6 Vorlagen und in Pflichtspielen, in 25 Pflichtspielen 7 Tore, 7 Vorlagen.
Boah.
Das ist ordentlich.
Wir haben auf jeden Fall gesagt, er startet durch und er startet jetzt auch durch. Und genau wie Scamacca, dem ja, glaube ich, sein Trainer war es, nahegelegt hatte, ein bisschen mehr zu laufen vom Spiel. Hat auf jeden Fall ein Tor gemacht. Ob er mehr viel gelaufen ist, habe ich nicht getrackt. Wir müssen auf jeden Fall die Zuschauer...
Ein Take noch zu De Ketelare.
Ja.
Den hat, glaube ich, noch keiner geäußert. Vielleicht kann der einfach nur in Schwarz-Blau spielen.
Aha.
Denn Brügge ist ja, ja auch, ne?
Also, ja. Geht er vielleicht dann zurück zu Mailand, wenn er so weiter so spielt, aber zu Inter.
Wer weiß.
Atalanta dann als nächstes, auch wieder ein nettes Spiel, richtungsweisendes, zu Hause gegen Lazio. Und Udinese dann am Samstag gegen Monza in der heimischen Arena ohne Zuschauer. Aufgrund der rassistischen Vorfälle gegen Mike Maignan. Ich sage mal so, Rassisten raus aus den Stadien. Großer Fan von Kollektivstrafen bin ich aber nicht.
Da muss man. Ich glaube auch nicht, dass es was bringt.
Nein.
Also es trifft ja die Leute nicht. Ja. So, ich weiß nicht, ob es den Verein jetzt entsprechend trifft, dass der da besser aufpasst, aber nee, hat ja bisher auch nicht funktioniert. Also sehe ich nicht.
Ja, sehe ich auch nicht. Dann gab es ein lustiges Spielchen, muss ich ehrlicherweise sagen. Das hat mich schon amüsiert teilweise, was es da alles zu sehen gab zwischen Juve und Empoli. Denn es endet mit 1-1 und das habe ich so nicht kommen sehen. Deswegen hat es mich vielleicht ein bisschen amüsiert. Es gab Sachen, die ich gesehen habe. Die rote Karte.
Weißt du, wir haben letzte Woche noch gesagt, jetzt gewinnen die irgendwie immer 3-0 und gegen Empoli kann es ja so weitergehen.
Ja.
Und dann ist genau das eingetreten, was wir eigentlich auch irgendwie so im Halbsatz da mit rangehängt haben, ne?
Ja, stimmt.
Und, das ist natürlich klar. Rote Karte nach 18 Minuten und so.
Da ist es für dich eine?
Einsetzen.
Ist es für dich eine?
Ja. Kann.
Guck, und wenn es eine Kann ist, warum meldet sich der VAR?
Ja, okay. Fair. Es ist halt schon Sohle voraus aufs Sprunggelenk.
Ja.
So, und dann ist es ja auch egal, ob er ihn voll trifft oder nicht, oder?
Ja, das stimmt auch wieder. Ja, das ist auch wahrscheinlich, also man kriegt deswegen, das ist ja dann auch nicht transparent. Man weiß ja nicht, ob der VAR vielleicht den Schiri gefragt hat, hast du gesehen, wo er ihn getroffen hat? Und dann hat er vielleicht gesagt, nee, habe ich nicht gesehen. Dann hat er gesagt, dann guck sie nochmal an. Ah, so. Ja. Trotzdem geht dann Juve mit 1-0 in Führung in der 50. Minute, also die rote Karte schon in der 18. Ne? Dusan Vlahovic mal wieder, 6. Tor in diesem Kalenderjahr. Nur Cristiano Ronaldo hat mal mehr Tore im Januar geschossen, im Juve Tress 7 nämlich, waren das Ganze in 2020. Und dann Juve sehr passiv nach der Führung. Ich finde, das kann ich Ihnen jetzt nicht wie sonst üblich auch mit dieser Vehemenz zum Vorwurf machen, da sie in Unterzahl gespielt haben. Ich finde, da kannst du auch mal passiv spielen. Andererseits gegen Empoli, man hat die schon auch wieder stark gemacht. Und Tommaso
Baldanz. Weiß man, dass Mannschaften von Davide Nicola, dass die da halt nicht aufstecken. Ne? Das hat man ja in Salerno auf jeden Fall gelernt.
Absolut, ey. Also, und dann Tommaso Baldanzi mit einem schönen Schuss in der 70. Ja. Zum 1:1 Endstand, also nach dem 3:0 Erfolg über Monza. 4 Punkte aus den ersten 2 Spielen und der Davide Nicola. Und als nächstes Heimspiel gegen Genua. Mal gucken. Und dann ist man, also es ist ja auch tatsächlich wie in der deutschen Bundesliga da unten im Tabellenkeller, ist ja alles sehr eng beieinander. Juventus als nächstes Sonntag 20.45 Uhr bei Inter zum Spitzenspiel in San Siro. An diesem Wochenende gab es in San Siro 4 Treffer zu bestaunen und 2 verschossene Elfmeter, denn Milan trennt sich 2:2 unentschieden von Bologna. Die Gäste, die Rossoblu, ging durch einen Treffer Joshua Zirkzis in Führung. Da habe ich mir aufgeschrieben, da haben wir beide munter Sachen reingeschrieben ins Dokument. Jetzt muss ich mal gucken, was von mir war. Rückwärtsbewegung Milan, Mamma Mia, das war von mir. Dann beim 1:0 eigentlich erst macht Bologna dann auch mega schlecht. Und Milan hat es schon 10-mal eigentlich verteidigt, bis der Ball dann irgendwie doch nochmal bei Zirkzi landet. Und gab ja der insgesamt schon auch in der Entstehung der Chance keine gute Figur gemacht hat, bekommt den dann auch nochmal irgendwie, glaube ich, durch die Beine und Maignan kriegt den da irgendwie durch sich durch aufs kurze Eck. Komisch. Ja, das Ganze in der 29. Und dann gibt es einen Elfmeter für die Rossoneri. Und da würde mich jetzt interessieren, ob du sagst, dass das ein Elfmeter ist oder nicht.
Ich bin eigentlich bei dem, was zumindest dein Kollege am Kommentatorenmikro in die Gestik und Mimik von Thiago Motta hinein interpretiert hat.
Ja.
Ist, also gefährliches Spiel ist kein Elfmeter, oder?
Bis zu dem Zeitpunkt, wo es einen Kontakt gibt.
Okay.
Also ein hohes Bein.
Es
gibt ein hohes Bein. Es ist ein indirekter Freistoß. Sobald ein hohes Bein auch zu einem Kontakt führt, ist es nicht mehr nur gefährliches Spiel, sondern auch ein Foulspiel, ein Kontaktvergehen, das dann mit einem direkten Freistoß bzw. einem Strafstoß, wenn es innerhalb des 16ers war, zu bestrafen ist. Ich meine halt, dass man auch schon verargumentieren kann, dass der Kopf von Kjær war es, glaube ich, relativ weit unten ist.
Ist er, ja.
Und dann ist es sozusagen gefährliches Spiel vom Stürmer. Man kann es auch einen tiefen Kopf kannst du auch als gefährliches Spiel des Stürmers werten.
Ja. Ich find's eigentlich genau richtig, was du als nächsten Satz ins Dokument geschrieben hast, dass wir uns die Diskussion dank Olivier Giroud sparen können.
Ja, perfekt. 42. verschießt er dann einen Elfmeter. Ich fand es davor noch überragend, übrigens wie Thiago Motta.
Fairplay Award für Olivier.
Ja, genau, Fairplay. Ich fand überragend, wie Motta da das mit der Flasche und so gemacht hat. Er hat dann leider auch nicht rechtzeitig die Kurve bekommen und ist vom Feld geflogen noch.
Ja.
Ja, kurz darauf dann aber trotzdem Ausgleich für Milan und zwar durch Loftus-Cheek. Den haben wir mal die letzten Wochen auch ein bisschen in die Pflicht genommen und jetzt schon liefert er. Tolle Vorarbeit von Calabria, habe ich mir noch aufgeschrieben.
Ich finde das immer gut, wenn die Spieler uns zuhören.
Ja, das finde ich sehr, 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 kann man einfach auch mal im Heftchen mit dem Stern vermerken.
Ja, klar.
Und dann, das war ganz lustig im Übrigen, weil ich zwischendurch draußen war oder irgendwie aus diesem Spiel. Ich habe erst heute Morgen gecheckt, als ich nochmal reingeguckt habe, weil ich bin dann irgendwann wieder eingestiegen und habe gesehen, dass dann macht Loftus-Cheek mit einem geilen Kopfball nach einer schönen Flanke von Florenzi das 2:1. Und ich habe erst jetzt 2 Tage nach dem Spiel mitbekommen, dass Theo Hernandez noch einen Elfmeter dazwischen verschossen hat, weil ich das irgendwie nicht mehr nachgeguckt habe. Was war denn da los?
Die Entstehung weiß ich jetzt gerade auch nicht mehr.
Okay, aber er hat ihn verschossen dann, oder was?
Ja, also Mein Gehirn ist ein Sieb.
Okay, dabei, ist nicht so schlimm.
Dabei war ich nicht mal unterwegs am Wochenende. Naja. Er hat ihn auf jeden Fall verschossen, und zwar an den Pfosten. Und dann macht er den Nachschuss, den direkten rein. Und das hat der Schiedsrichter dann abgepfiffen. Und die Regel kannte ich vorher auch nicht, dass wenn der Nachschuss nicht quasi vom Torwart kommt, also die Nachschussmöglichkeit, sondern wenn man gegen den Pfosten schießt und dann direkt den Ball zurückbekommt, den dann reinmacht, dass das dann nicht erlaubt ist.
Ja, aber weißt du auch warum?
Nee.
Das ist ja sozusagen dadurch, dass kein, es könnte natürlich ja auch, muss nicht der Torwart den Ball berühren, es könnte natürlich auch ein Abwehrspieler den Ball berühren. Aber wenn der Ball den an den Pfosten geht und du den dann wieder schießt, dann ist es ja sozusagen ein zweimaliges Schießen des Balles.
Ja, okay.
Das wäre wie wenn du selber hinläufst und dir den Elfmeter dann 2 Meter nach vorne spielst oder mit dem Ball sozusagen auf den Torwart zuläufst und schießt sozusagen, sobald du den.
Ja, okay.
Es gab doch auch schon mal so Elfmeter, wo ein Spieler sozusagen ausrutscht und mit dem Standbein den Ball berührt und dann schießt, dann ist es auch ein zweimaliges Spielen des Balles.
Ja.
Ist mit indirektem Freistoß am Ort des Vergehens zu bestrafen.
Das ist dann wahrscheinlich auch so passiert.
Ja, sehr gut. Und
Regelkunde, Serie Amore, neue Rubrik.
Ja, heute ist hier wirklich, Lutz Wagner wäre stolz auf mich, wie ich hier den Lehrvortrag abhalte. Liebe Grüße. Und trotzdem gab es noch einen Strafstoß. Der war unstrittig, wie ich finde. Terracciano eingewechselt und mit einem Foul an Christiansen Orsolini verwandelt. Dann entschlossen, nicht ganz präzise, aber so, mit so einem Bums, dass ich da mich schwer tue zu sagen, Mike Maignan segelt über den Ball hinweg, muss er eigentlich halten. Also, weil ich fand, den hat er schon ganz schön reingeschweißt.
Ja, fand ich auch. Doch, also das teilweise in den Gazetten Maignan da jetzt als Hauptschuldiger irgendwie auserkoren wurde, dieses Unentschiedens für Milan, weiß ich nicht, Digga.
Ja, vor allem, wenn 2 Mitspieler Elfmeter verschießen.
Ja.
Da will ich mir mal hinstellen und sagen, Leute, ja, ich meine, weil das erste Tor auch so aufs kurze Eck kommt, oder was?
Ja, ist natürlich auch nicht unhaltbar, oder er sieht auf jeden Fall irgendwie blöd aus dabei so, aber
ja,
trotzdem,
wie
das entsteht, ist das auch nicht sein alleiniger Verdienst, so natürlich, sondern da hat die Abwehr viel Anteil dran und Elfer gibt ja, also wenn der jetzt nicht mit der Seite gepasst quasi kommt, in so flach auf die Hälfte des Tores so, dann gibt's ja keine Garantie dafür, dass ein Torwart den hält.
Nein, auf keinen Fall. Finde ich auch nicht. Müssen wir nicht aufmachen, die Diskussion. Wir können gerne mal die Diskussion aufmachen. Hier teile ich mal und gerne Eindrücke aus der Community, die auch mal zuletzt in San Siro sich ein Fußballspiel angeguckt haben. Mich ärgert es sehr, wenn ich dann gerade auf der Haupt- und Gegentribüne so viele freien Sitzschalen sehe, vor allem in so einer wilden Schlussphase und auch noch nach dem Ausgleich durch Orsolini eigentlich beide Teams dann komplett offenes Visier gespielt haben, hin und her, hin und her, hin und her. Da schon ein Fußballstadion zu verlassen, pah.
Nee, sehe ich auch nicht. So. Nur damit man die Metro da ein bisschen leerer hat.
Ja, ist echt. Das ist,
oder damit man wie heißt es, na, diese Wurstbaguette da irgendwie schneller in der Schlange ist.
Nee, auf keinen Fall. Nee, das geht nicht. Auch das Stadion hat nochmal gezeigt, dass Rassismus überhaupt nicht geht und hat da ein Zeichen gesetzt. Wenn ihr das sehen wollt, was da gemacht wurde, gibt es das bei Twitter zu finden. Auf dem Account von Almirante Marco. Marc hat das gepostet. Du hast es hier rein verlinkt. Ich habe es mir selber noch nicht angeschaut und weiß nicht, was sich hinter dem Link verbirgt.
Ein Zitat von Martin Luther King ist eingeblendet worden auf den Anzeigetafeln. Darkness cannot drive out darkness, only light can do that. Und es gab eine Durchsage vom Stadionsprecher und die Mannschaften und so haben dafür geklatscht und die Fans auch und Lichter angemacht mit ihren Handys.
Sehr gut. Dann finde ich, ist das doch das, was am Schluss in Erinnerung bleiben sollte von diesem Spiel. Und nicht irgendwie, dass man, wenn ja, da irgendwie versucht, was an den Stiefel zu binden. Faschos-Nazis raus aus den Stadien, aus dieser Welt, aus diesem Podcast. Ende der Durchsage. Genua. Raus aus diesem Podcast, natürlich Quatsch, hier sind ja keine Nazis, aber sollten welche zuhören, dann jetzt raus. So habe ich gemeint. Genua gegen Lecce, 2-1. Lecce verliert trotz Führung. Auch hier hatten wir einen verschossenen Elfmeter. Die Torschützen Nikola Kristovic, der auch derjenige war, der einen Strafschuss verschossen hat im Übrigen. 31. Und dann Matteo Retegui. Du hast den Namen hier falsch reingeschrieben. Du,
das ist korrekt.
Du, fast hättest du mich bekommen. 70. Und Caleb Ekuban, 76. 2-1 Genua. Das Team von Gilardino stellt Woche für Woche unter Beweis, was wir schon im Sommer gesagt haben, denn dass sie nichts mit dem Abstieg zu tun haben werden.
10 Punkte Vorsprung auf die Abstiegsplätze mittlerweile und vergleichsweise 6 Punkte Rückstand auf Europacup. Ach. Nicht, dass ich sie da jetzt irgendwie hinschreien will, aber also Mittelfeld ist das, was am Ende dabei rauskommen wird. Und mit 28 Punkten bist du, brauchst du noch im Schnitt der letzten Jahre 3. Ich weiß noch nicht ganz, ob das diese Saison reichen wird, aber sagen wir, wenn sie 35 haben, dann sind sie safe durch.
Conference League Qualifikationsrunde Genoa gegen Werder. Und da würde ich nicht, da würde ich nicht hinfahren. Da sehe ich mich gerade nicht vor meinem inneren Auge. Ne?
Das, das Barassi war auch, das war auf jeden Fall wieder on fire.
Jetzt, das glaube ich.
Also voll laut. Leute haben Bock auf jeden Fall und die Mannschaften hatten auch beide Bock. Also das war ein echt munteres Spielchen da irgendwie zum Sonntagmittagscafé. Genoa eigentlich offensiv wie immer gut und gefährlich. Lecce aber auch echt gut mitgehalten. So fand die Führung dann trotz des verschossenen Elfmeters erstmal ein bisschen überraschend. Aber ja, Genoa lässt sich davon nicht unterkriegen und so in der, ab der 70. 76. Doppelschlag, dann haben sie die, was sie an Chancen vorher schon rausgespielt hatten, das musste dann irgendwann zwangsläufig irgendwie zu einem, zwei Toren führen.
Okay, nehmen wir so und nehmen ein bisschen Tempo auf und sagen, dass Sassuolo verloren hat bei Monza. 0-1, Treffer für die Gastgeber Andrea Colpani, 31. Und du hast hier aufgeschrieben, wenn Salernitana nicht gegen die Roma gewinnt, richtig, wir haben noch ein Spiel, das nicht gespielt wurde, hat aus dem Abstiegskampf niemand mehr als ein Remis geholt. Und Sassuolo, ein Sieg seit Anfang Dezember, für Monza ist es der dritte. Hat mich gerade, genau, Monza war letztens so schlecht und ich dachte, die sind vielleicht auch wieder im Abstiegskampf, das hätte ja dann mit dem Fakt nicht gestimmt, aber die sind im gesicherten Mittelfeld und Sassuolo bekommt nach wie vor Probleme. Ich habe ehrlicherweise, ich glaube, ich habe bei Kicktipp auch was Wildes getippt, ich glaube, ich habe tatsächlich gedacht, dass Sassuolo das ist irgendwie 4-2 gewinnt und auf einmal wieder das alte Sassuolo ist, aber die sind tatsächlich einfach schlecht gerade, glaube ich, ne?
Ja,
muss ich mir so. Vielleicht muss ich mir vielleicht mal in Ruhe angucken oder auch nicht. Je nachdem, bei Sassuolo weiß ich mal nicht so richtig.
So im Mapei Stadium mal angeln gehen.
wobei ehrlicherweise das nächste Spiel, das habe ich mir dann angeguckt und das hat mich jetzt auch nicht so richtig vom Hocker gerissen. Maurizio Sarri gegen seine alte Liebe Lazio Napoli 0-0. Nie wurden seit Datenerfassung so viele erfolgreiche Pässe in einer ersten Halbzeit gespielt, ohne dass dabei auch nur ein einziger Schuss aufs Tor abgegeben wurde.
Das ist die beste Statistik der Welt.
Ja, oder? Hast du dich auch gefreut, als du es gelesen hast, was ich dir so geschrieben habe? Ich habe eine Weile gebraucht, um sie so zu formulieren, dass man versteht, was damit gemeint ist. Es ist eine Umschreibung für das Spiel, fand zwischen den Strafräumen statt und es war ein Querpass-Festival.
Österreich, Deutschland oder was?
Ja, also ja, ganz so schlimm war es nicht, aber es war schon sehr zäh. Und bei Ausfälle, dies, das, ja, Quietscher war, glaube ich, ja gesperrt, meine ich. Und deswegen hat Demme hat mal wieder begonnen. Aber also Mario Rui auf der Linken, das war genau, sie haben so 3-4-2-1 für dich gespielt oder 3-4-3 und nee, schon eher eigentlich 3-4-2-1, würde ich sagen. Zielinski war ein bisschen
das
mehr.
Das ist echt die alte Mazzarri-Aufstellung, die ja auch mit Lavezzi und Cavani und so damals immer gespielt hat, meine ich mich zu erinnern.
Ja, und Mario Rui, also die linke Seite mit Jesus und Mario Rui, und Mario Rui hat keinen Quietscher, mit dem er zusammenspielen kann. Also es war schon...
Esprit ist was anderes, ja.
Ja, genau. Esprit ist vor allem eine schlechte Modemarke. Oh Gott. So, und dann habe ich noch eine
damit
Statistik.
Damit werden, also weiß nicht, können die mal so ein Sondertrikot rausbringen oder so.
Ja. Und Napoli hat zum dritten Mal seit Rückkehr in die Serie A 2007, 2008 in einem gesamten Spiel keinen Schuss aufs Tor gebracht. Das ist ihnen davor zweimal gelungen, einmal gegen Milan im Februar 2011 und einmal gegen Juve im April 2012. Das sind die Sachen, die ich euch aus diesem Spiel mitgeben möchte. Wir haben schon gesagt, Napoli als nächstes gegen Hellas, Lazio in Bergamo unterwegs. Und der Spitzenreiter, damit kommen wir zur vorerst letzten Partie von diesem Spieltag, gibt sich keine Blöße. Herr Lautaro Martinez hat mal wieder ein Tor gemacht. Und zwar in der 14. Minute beim Auswärtsspiel in Firenze.
Ist er mit Icardi gleichgezogen oder hat er ihn schon überholt? Auf jeden Fall ist er safe drin in den Top 10 von Inters Rekordschützen jetzt. Mhm. Und ich meine, er ist mit Vieri und Icardi gleichgezogen.
Okay. Ja, krass. 19 Serie A-Spiele, 19 Tore. Das kann man mal so stehen lassen. Und dann wollte auch Nico Gonzalez Jan Sommer stehen lassen, macht es aber nicht und verschiebt seinen Strafstoß in der 77. Minute. Und ich habe einen spannenden Videozusammenschnitt von Nico Gonzalez Elfmetern gesehen, die er zuvor in dieser Saison geschossen hat. Und er hat sie tatsächlich, wer kann es glauben, alle mit diesem Jorginho für Arme eingesprungenen Elfmeter-Anlauf in die gleiche Ecke geschossen. Und da hat sich Jan Sommer gedacht, dann springe ich da doch mal hin. Und dann hält er den. Und Florenz lässt zu viele Punkte, vor allem gerade in Spitzenspielen, liegen. Hat auch Vincenzo Italiano ein wenig verärgert nach dem Spiel. Inter marschiert. Hat erst zum zweiten Mal in der Vereinshistorie 17 oder mehr Partien, also in dem Fall sind es jetzt 17 Partien, nach 21 Spieltagen geholt, 54 Punkte. Nur einmal war man besser und das war in der Saison 2006, 2007, damals sogar mit 18 gewonnenen Partien und 57 Punkten. Trainer hieß damals Roberto Mancini. Genau. Jetzt habe ich hier noch eingeschrieben, Salernitana, Roma, vielleicht Late Take von Mario. Mario geht heute aber ins Fußballtraining und deswegen können wir hier keine Schalte nach Salerno machen, sondern euch nur sagen, dass diese Partie nach Redaktionsschluss stattfindet. Summa summarum hatten wir am Ende 5 verschossene Elfmeter an einem Spieltag jetzt. Deswegen auch der Folgentitel, sponsored und featured by Francesco himself. Liebe Grüße, und die 5 verschossenen Elfmeter an einem Spieltag gab es seit 63 Jahren nicht mehr. Damals am 11. Spieltag der Saison 1960-61 Juventus, Napoli, Torino und zweimal sogar Lecco, die nicht verwandeln konnten. Jetzt waren es Nico Gonzalez, Olivier Giroud, Theo Hernandez, Nikola Kristovic und Andre Duda, die es wieder geschafft haben. Wir sagen herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle und geben euch noch mit, dass Inter natürlich Tabellenführer ist. Mit einem Punkt vor Juventus, aber auch einer Partie weniger. Am kommenden Spieltag findet dann das Spitzenspiel statt. Wir haben es vorhin schon angedeutet. Milan mit 46 Zählern, dann jetzt doch auch schon mit deutlichem Abstand. Der 4. Platz gehört gerade Atalanta mit 36 Punkten, die Fiorentina 34, genau wie Lazio, Bologna 33, die Roma und Napoli 32. Da die Roma aber noch spielt. Torino 31, und das ist das, was ich vorhin gemeint habe, also auch nur 3 Punkte hinter dem 6. Platz. Genua auf Rang 11, punktgleich mit dem 12. aus Monza, 28 Zähler. Frosinone 23 Punkte, sollte da relativ sicher stehen. Lecce mit 21 Punkten, finde ich, ist in Ordnung. Und ab Sassuolo mit 19 Zählern auf dem 15. Rang wird es dann richtig ungemütlich, denn dahinter kommen drei Teams, Hellas, Udinese und Cagliari, die alle 18 Punkte auf dem Konto haben und Empoli dank der letzten zwei Spiele auch wieder in Schlagdistanz. 17 Punkte auf dem Konto, Salernitana. Bei denen sind es aktuell, da wir hier gerade miteinander sprechen, nur 12 Punkte.
Und da sich laut der Gazzetta dello Sport der Transfer von Jerome Boateng weiter abzeichnet, sagen wir, das ist komplett verdient und ich bin für einen Roma-Sieg heute Abend.
Ja. Damit sagen wir vielleicht schon mal Arrivederci an euch und Arrivederci an die Salernitana. Nichts für ungut, aber wer solche Spieler holt, der darf auch gerne absteigen. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche. Danke, Marius. Bis dann. Tschüss.
Danke dir, danke euch und spezielle Grüße gehen noch raus an den Altona 93 Podcast, bei dem mein Kumpel Johnny mitmacht und der mir erzählt hat, dass einer seiner Co-Hosts dort, die auch immer fleißig die Spiele für den Verein streamen bei YouTube, ein Serie Amore-Hörer ist.
Oh, liebe Grüße.
Palla tagliata, messa fuori, c'è Pirlo, 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 ancora Pirlo di testa.